Und das möchte ich gerne tun. Das steht nämlich in Psalm 34. Und wenn wir gleich ein Bild bekämen, dann kann man das dann ein bisschen grafisch auch dann da sehen. Suche Frieden und jage ihm nach. Wenn ich eine Bibelstelle anschaue, ist es für mich im Grunde meistens drei Dinge zu bedenken. Erst einmal möchte ich verstehen, was diese Worte bedeuten. Was heißt denn suchen, was heißt Frieden, was heißt nachjagen? Also könnte ich mir jeden Bibelvers anschauen, Klöpfe an und so weiter. Also was bedeutet das, was da steht? Zweitens, ich möchte verstehen, in welchem Kontext dieser Bibelvers steht. Wenn man ganz genau hinschaut, steht es denn da, 34 sollte 25b stehen. Also wenn man wirklich nur einen halben Vers auch noch nimmt, ist da eine Frage, warum? Also was heißt das im Kontext? Und der dritte und vielleicht der wichtigste Sache ist, was möchte Gott mir heute damit sagen? Also was sagt Gott mir persönlich mit diesem Vers? Und ich möchte mit uns ein bisschen diese drei Sachen hier anschauen. Zuerst suchen ist ein Begriff, was wir vielleicht kennen. Ja, aber es sagt etwas aus. Es sagt, wir werden aktiv. Nicht lasse Frieden euer Herz erfüllen, steht nicht da, sondern suche Frieden, werde aktiv. Ja, also wir haben diese Gleichnisse in der Bibel, wo man eine Münze verliert. Ja, man muss suchen und ihr werdet finden. Mache euch auf, geh, suche. Frieden ist nicht nur der Abwesenheit vom Krieg, also auch gut. Auch Europa lebt jetzt schon wie viele Dekaden, Jahrzehnten schon in Frieden. Auch da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Aber diesen Begriff ist hebräisch hier, dieses Shalom, diese innere und äußere Geborgenheit. In meinen Worten, ich weiß, dass ich von Gott getragen bin. Egal, was um mich herum passiert, ich bin geborgen. Ja, diesen Frieden, den Gott uns geben möchte. Jedes Mal, Jesus sagte als erstes nach seiner Auferstehung, Friede sei mit euch. Und genau eben dieser Frieden, darum geht es. Wir sollten suchen, wir sollten auch diesen Frieden, diesen Shalom suchen und jage ihm nach, ein Nachjagen. Diesen Begriff ist extrem stark. Saul jagte David nach, als ich ihn töten wollte. Nachjagen. Eine Verfolgung. Genau wie wir die verfolgten Christen diesen Begriff haben. Ja, Saul, damals, bevor er Paulus wurde, Saulus hat die Kirche, also die ersten Christen, nachgejagt. Er ging denen nach. Er hat sogar einen Brief geholt, um nach Damaskus hinzugehen, um noch mehrere gefangen zu nehmen. Dieser Eifer ist damit zum Ausdruck gebracht, wie stark und wie viel Energie da eingesetzt wurde. Nicht ein Suchen, sondern Nachjagen. So, nun, dass wir diese Vers verstehen, welche Begriffe da drin sind, möchte ich da einen Kontext geben. Und diesen Kontext befindet sich in Psalm 34. Und der erste Vers von vielen Psalmen fängt an mit einer Beschreibung. Psalm bedeutet eigentlich ein gesungenes Gedicht, ein Lied. Und dann gibt es eine Beschreibung, wann und wer das denn geschrieben hat. Und bei uns steht es dann Vers 1 von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und diese ihm vertrieb und er wegging. Tolle Sache, nicht wahr? Also wir haben letztes Jahr uns sehr stark auch mit David beschäftigt. Ich habe mehrere Predigten auch zu Thema David gehalten. Und wir wissen, dass da Saul David überall gejagt hatte. Also wollte ihn umbringen. David war der Gesalbte des Herrn. Samuel hatte ihn schon gesalbt. Jonathan, der Prinz, der eigentliche Thronfolger war, wusste auch, Gott hatte David erwählt. Er war sogar damit auch zufrieden, dass er nicht der König werden würde. Aber Saul hatte Angst und er wollte diesen David umbringen. Es gab ein Lied, der sein Herz damals auch ein bisschen hier gereizt hat. Saul hat die Tausende Philister umgebracht und David hat die Zehntausende Philister umgebracht. Ja, also das war damals, wo diese Neid auch anfing, auch bei Saul. Und Saul hatte David überall verfolgt, meistens im Süden. Dort hat er dann auch sich verstecken können mit ein paar hundert, ich nenne sie einfach ganz bewusst Banditen. Und er hat immer wieder gesehen, wie Gott ihn bewahrt hatte. David ging zu einer Beerdigung, war im Norden des Landes. Saul bekam auch Wind davon und jagte ihn. Und nun die Frage ist, wo verstecke ich mich? Ich schaffe es nicht im Süden, er ging im Norden. Wer war im Norden? Die Philister. Kennt ihr das Lied noch? Ja, David hat Zehntausende von Philister umgebracht. Saul nur Tausende. Und jetzt sucht David bei seinen Feinden Zuflucht. Vom Saul nachgejagt, verfolgt, geht er dort da oben zu den Philistern, versteckt sich. Aber es hält sich natürlich nicht sehr lange. Er wurde entdeckt. Und der König sagt, bring mal diesen David zu mir. Er wollte ihn natürlich umbringen. Und David in seiner Verzweiflung tut das, was er getan hat. Er stellte sich wahnsinnig. Auf Hebräisch, auf einer Stelle steht es sogar da, er lief gegen die Wände. Er hat Sabbe an seinem Bart. Wer die orientalischen Männer kennt, ihr Bärte sind das Wichtigste überhaupt. Und wer Sabbe im Bart hat, ist das schon eine ganz furchtbare Sache. Und der König schaut diesen David an und sagt, was soll ich mit dem? Der ist verrückt, weg mit ihm. Ich kann ihn nicht bestrafen, der hat übergeschnappt, ist er. Und danach schrieb er diesen Psalm. In diesem Zusammenhang kommt diese Psalm nun zustande. Und David schreibt, nachdem er sich wahnsinnig gestellt hatte, ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elend hören und sich freuen. Preis mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ob Gott ihm die Idee gegeben hat, wahnsinnig sich zu stellen oder ob Gott seine Idee gesegnet hat, kann ich nicht sagen. David wusste allerdings, dass Gott ihm geholfen hat. Gott hat ihm geholfen und er war bereit, ihm die Ehre dafür zu geben. Ob es Davids Idee war oder Gottes Idee, da sich so zu verhalten. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Er fing mit Lob an. Ich hoffe, viele unserer Gebete fangen auch damit an. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, Lob. Nicht Jesus, vielen Dank für das Essen und ich will. Ein bisschen Lob vielleicht, ja? Meine Seele soll sich rühmen dem Herrn. Preis mit mir den Herrn. Da ich den Herrn suchte, da haben wir unseren Begriff wieder. Ja, suche Frieden. Er antwortete, er rettete. Viele von uns haben Krisen im Leben mal gehabt, wo wir tatsächlich Gott gesucht haben. Wir haben vielleicht so gezweifelt, ihm angeschrien, Hilfe, Hilfe. Wir haben gerade diesen Lied gesungen mit diesem Wasser. Ja, wenn ich auf dem Wasser bin und die Wellen und eine Flut kommt, in dem Moment schreit man zum Herrn und er erhört uns. Wir werden strahlen vor Freude. Ein anderer Künstler hat diesen Vers dann so dargestellt. Suche Frieden und jage ihm nach. Natürlich mittig mit der Bibel. David sagt weiter, Vers 7, als einer in Elend rief, hörte der Herr und half ihm als alle seine Nöten. Der Engel des Herrn lagerte sich um die Herr, die ihm fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihm traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihm fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. David steckte in diesem Elend, er steckte in dieser aussichtslosen Situation. Saul, die ihn umbringen wollte, und Süden, die Philister waren um ihn herum, und dennoch hat Gott ihm in seiner Not geholfen. Ein bisschen hier ist diesen Begriff, diese Furcht des Herrn, dieses Ehrfurcht vor Gott zu haben, dieses wirklich Respekt vor Gott zu haben mit all seiner Heiligkeit, das ist der Anfang von Weisheit. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht Angst in dieser Welt haben müssen, sondern dass wir Gott ehren und achten und ihm diesen Respekt entgegenbringen. Vers 9 wird auch immer wieder rausgepflückt, weil es so schön ist. Seht, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihm traut. Wie freundlich und wie schön das war in dem Moment für David, als er zitternd in Angst vor dem Philisterkönig stand, weiß ich nicht. Aber im Nachhinein, als nachdem diese tiefe, finstere Tal durchschritten war, wo man ankam, wo die grüne Wiesen sind, wo es frisches Wasser gab, da sehen wir, da erleben wir, da schmecken wir, da erfahren wir, wie freundlich der Herr ist. Gott ist gut. Gott ist gut. Auch wenn um uns herum vieles nicht so gut sich empfindet. Gott ist gut, obwohl die Probleme um uns herum manchmal groß sind. Das ist manchmal unser Problem. Wir erwarten, wir hoffen, wir denken, Gott muss es immer wieder uns einen tollen sonnigen Tag, jeden Tag geben. Anstatt zu verstehen, was dieses Shalom, dieser Frieden bedeutet. In der Trübsal dieser Welt geborgen zu sein. Wohl dem, der auf ihm traut. Wohl dem, der Gott vertraut, trotz Schwierigkeiten. Vertrauen ist diese feste Gewissheit auf dem, was noch nicht ist. Dass wir wissen, dass Jesus Christus uns erlöst hat. Dass wir wissen, dass wir auferstehen werden und die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Das ist unsere Gewissheit. Das ist das, was uns trägt und das, was uns hindurchträgt. Jemand anders hat dieses Bild hier gemalt. Suche Frieden und jage ihm nach. Auch die unterschiedliche Tag und Nacht, Kulturen, Sonne, Wege, Geborgenheit im Haus. Finde ich einfach so schön, auch diese Farbwahl denn da. Für mich gibt es nicht sehr viele, aber doch ein paar Stellen, die sowohl im Alten wie im Neuen Testament auftauchen. Und oft sind diese Abschnitte besonders wichtig. Und das, was wir jetzt lesen werden, findet sich in 1. Petrus 3 und auch in Psalm 34. Und ich möchte gerne aus meiner Hoffnung für alle erst einmal auch eine dieser Übersetzungen hier vorlesen. Denn bei mir steht es, denn da bei Vers 13, wollt ihr das Leben genießen und gute Tage erleben? Eine nette Übersetzung, nicht wahr? Keiner wird sagen, nee, brauche ich nicht. Natürlich werden wir alle sagen, ja, wollt ihr das Leben genießen, wollt ihr gute Tage erleben? Klar, wollen wir das. Das ist eigentlich unsere Sehnsucht unseres Herzens. Die neue Luther-Übersetzung hat das so gesagt, wer ist der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte. Und jetzt kommen ein paar Ratschläge. Jetzt sollten wir etwas tun. Sagt Petrus uns und sagt jetzt hier David uns. Zuerst behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihre Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus aller Not. meine Hoffnung für alle, sagt hier in Vers 14, passt auf, was ihr redet, lügt nicht und verleugnet niemandem. Behüte deine Zunge. Jakobus hat einen ganzen Kapitel diese Werkzeuge des Bösen und der Zunge gewidmet. Wie ein Ruder, ein großes Schiff, denn da lenkt, wie ein Funken, der ein ganzes Feuer da entfachen kann, sind die Worte, die wir sagen, gut oder böse. Pass auf, was wir hier sagen. Wollen wir wirklich das Leben genießen und gute Tage erleben, dann muss man aufpassen, was wir sagen. Lügt nicht, verleumdet niemand. Und dann steht hier, wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Ja, lasst ab vom Bösen. Wendet euch davon ab. Wir haben uns allen irgendwann mal bekehrt. Bekehrung bedeutet Umkehr. Wir waren da unterwegs, unser Leben zu leben, wie wir wollten. Und irgendwann haben wir gesagt, wir kehren um zu Gott. Genau wie der verlorene Sohn wegging, hat alles denn da vergeudet, was sein Vater ihm gegeben hat, kam zurück und sagte, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, ich will nur als Mitarbeiter hier auf deinem Bauernhof arbeiten. Aber der Vater sagte, nein, du bist mein Sohn. Hier hast du alle deine Rechten und Privilegien wieder zurück, weil der Sohn umgekehrt ist. Auch wir müssen umkehren. Wir müssen uns immer wieder abwenden, umkehren von dem, was böse ist. Es gibt diese Schwerkraft, was uns nach unten zieht. Und ich glaube, der Macht des Bösen hat manchmal auch eine gewisse Anziehungskraft. Wir rutschen sehr von alleine in diese alten Adam, in diesen alten Gewohnheiten und diesen alten Ich. Wir kehren immer wieder zurück zu dieser, leider, dieser schlechten Zustand des Menschen. Und manchmal braucht es ein aktives auch Wollen, dass wir uns abkehren, abwenden, dass wir ablassen von Dingen, die böse sind. Und deshalb fordert uns auch die Bibel auf, was Gutes zu tun. Nicht nur die Pfadfinder müssen jeden Tag einen guten Tag tun, vielleicht sollten wir Christen das auch mal machen. Ja, wo haben wir gestern oder vorgestern was Gutes jemandem getan? Kurz vor Weihnachten habe ich so 9 kleine Pakete weggeschickt an verschiedene Menschen, die ich kenne. Einfach nur so. Ja? Einfach nur so. Und gleich dann am 3. Weihnachtstag kriege ich gleich einen Anruf. Danke, Jason, für das. Darf ich deine Adresse haben? Ich sage, wieso? Ja, ich will dir was zurückschicken. Ich sage, nein. Ich sage, nein, das war nicht die Absicht. Ich habe nicht ein Geschenk gegeben, damit ich ein Geschenk zurückbekomme. Aber. Das sind wir Menschen. Wir können schwer was empfangen, ohne wieder was zurückgeben zu wollen. Ja, also wir arbeiten, wir kriegen einen Lohn. Wir haben Erwartungen, weil wir etwas tun. Und nun, Gnade ist unverdiente Güte. Was Gott uns gegeben hat, ohne dass wir es verdient haben. Auch wenn wir was Gutes tun, sollten wir es tun, ohne etwas zu erwarten. Wo haben wir zuletzt mal einfach mal so was Gutes gemacht? Und vielleicht, wo der Linken das nicht von der Rechte weiß. Einfach mal, dass er es gar nicht weiß, von woher dieses gute Tat kam. Das ist was Schönes, das denn zu tun. Lasse ab von dem Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. In diesem Zusammenhang sagt uns hier David und nachher auch Petrus, wenn du gute Tage erleben möchtest, wenn du wirklich auch das Leben genießen möchtest, dann wendet euch ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Alles gehört zusammen. Das gehört zusammen. Suche Frieden, tu Gutes, lass ab vom Bösen. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr scheien. Auch da ist etwas, wo wir geschrien haben zum Herrn, aus der Not heraus. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal zu Gott geschrien? Wann hast du das letzte Mal wirklich von der existenziellen Bedrohung in der heraus einfach zu Gott geschrien und gesagt, Herr, Hilfe! wie oft erlebe ich das im Christsein, dass Gott wirklich da aus Jesus unser Co-Pilot ist. Ich mache alles selbst, bis es zu einem Punkt kommt, wo ich nicht mehr kann. Oh, Jesus, übernimm mal. Ich schreie zu dir aus tiefster Not, jetzt musst du mal machen. Okay, gut gemeistert, danke, jetzt bin ich dran. Es ist lächerlich, aber doch so wahr. Wie oft übernehmen wir für alles, was wir wollen, tun, machen und so weiter, diese Kontrolle, statt Jesus Herr zu lassen. Wenn die Gerechten schreien, schon wieder, Vers 18, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Wir werden als Christen Not erleben. Tut mir leid. Wenn wir das Neue Testament lesen, wir werden Verfolgung und Drängsal und verschiedene Probleme haben. Gehört zum Leben dazu. Christen werden krank, Christen werden leiden, Christen werden sterben, bis Jesus zurückkommt. Aber in diesem Leiden, in dieser Krankheit, in diesem Sterben, dürfen wir diesen Shalom, diesen Frieden Gottes spüren. Diese Geborgenheit, diese Getragensein in Gott, trotz allem, was um mich herum ist. Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden mit Gott, Frieden mit unseren Mitmenschen, aber auch Frieden mit uns selbst. Das war eigentlich das Gebot von Jesus. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand und deine ganze Seele und deine Nächsten wie dich selbst. Gott kam, um uns mit ihm, mit unseren Nächsten, aber auch mit uns selbst zu versöhnen. Suche Frieden und jage ihm nach. Wer schon mal Basketball gespielt hat, weiß, immer wieder diesen Körbchen da zu treffen, bedeutet Anstrengung. Ziel suchen, nachjagen, um ein Hindernis herumgehen, damit man endlich dahin kommt. Ein bisschen anstrengend ist das schon. Suche Frieden, jage ihm nach. Mein letztes Bild für heute, ein bisschen afrikanisch finde ich es. Dieses Weltbild, diese Taube, dieses Licht. Suche Frieden. Letzten Abschnitt aus Psalm 34. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechten muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Der Frevler wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihm trauen, werden frei von Schuld. Zerbrochenen Herzen, da sind wir es nicht gerne, aber sind wir es doch. Als wir zu Jesus damals gekommen sind und wenn wir immer wieder neu zu ihm kommen. Der Gerechte muss viel leiden. Aber aus all dem hilft ihm der Herr. Auch David hier hat viel gelitten, wurde auch sehr stark gesegnet, hat immer wieder Konsequenzen seiner eigenen Sünden erlitten. Aber am Ende hat der Herr ihn auch erlöst. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, wir seine Kinder. Und alle, die ihm auf ihm trauen, werden frei von Schuld. Wir haben verstanden, in welchem Zusammenhang nun diesen Vers steht. Wir haben verstanden, was diese Begriffe Suche, Frieden, Nachjagen bedeutet. Nun, für mich ist die Frage, was heißt das für uns im Alltag? Was heißt das für mich Montag, wenn ich auf der Arbeit bin? Was heißt das denn für mich, wenn ich mit meinen Nachbarn rede oder einkaufen gehe oder Familie besuche? Was heißt das denn, tatsächlich diese Frieden zu suchen? Dieses Frieden nachzujagen. Ich möchte es anders ausdrücken mit den Worten von Jesus auch, dass wir Friedenstifter sein können und sein sollen. Wo können wir Frieden stiften? Wo haben Menschen noch nicht Jesus erlebt, die ihn erleben sollen? Frieden mit Gott. Wo können wir Geburtshelfer sein, damit Menschen tatsächlich diesen wunderbaren Shalom, diese wunderbare Geborgenheit in ihm erleben können Wo gibt uns Gott die Gelegenheit, da Friedensstifter zu sein? Wo schenkt Gott uns Gelegenheiten, dass wir miteinander Friedensstifter sein können? In der eigenen Familie, wo zwei Menschen da zerstritten sind, wo können wir da helfen? In unseren eigenen Beziehungen, wo können wir Dinge einfach stehen lassen und hingehen und Dinge in Ordnung bringen? Aber wo können wir auch mit uns selbst Frieden finden? Dinge, die geschehen sind in der Vergangenheit, wo wir sagen, ja, Gott würde mich gerne benutzen, aber. Dieses Aber darf und sollen wir zum Kreuz hinbringen. Und wir dürfen es dort lassen. Der Teufel ist derjenige, der uns immer wieder erinnert an unsere Sünden, immer wieder erinnert an unsere Versagen, immer wieder erinnert an dort, wo wir das nicht richtig gemacht haben. Nicht Gott. Gott vergibt. Gott schenkt uns unverdiente Güte und unverdiente Vergebung. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen und sagen, Herr, hilft einem nicht mehr, dass ich nach hinten schaue, was hinter mir war, wo ich Mist gebaut habe, wo ich versagt habe, sondern hilft mir, nach vorne zu schauen und dahin zu schauen zum Kreuz, wo du mich haben willst. Lenke du und leite du, werde wirklich mein Pilot im Alltag. Nicht, dass ich dich nur dort brauche, wo es dann einen Notfall gibt, sondern lenke einfach morgens und nachmittags und abends. Lass mich deine Hände, dein Mund, deine Füße sein. Hilf mir, dass ich Gutes tue und mich abwende von Bösen. Hilfe, dass ich wirklich diesen Frieden suche und ihm nachjage. Vielleicht können wir ganz neu darüber nachdenken, wie Gott uns ganz praktisch helfen kann, diesen Vers nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern vielleicht im Jahr 2019 einfach umzusetzen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke.